SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Er ist ein Zeitreisender. Seine Bücher entführen uns in die Vergangenheit, in die Goethezeit, in die Zeit von Luther. Und mit seinem neuesten Buch nimmt uns Bruno Preisendörfer mit in die Epoche des Barock, in die Zeit von Johann Sebastian Bach. Als die Musik in Deutschland spielte, erzählt über 400 Seiten von Soldatenparaden und Glanz und Gloria an den Höfen, Schulmeistern und Kastraten, Bauernhochzeiten und Studentenleben, den ersten Börsencrashs und Blumenzwiebeln. Und überall ist Musik drin. Nachdem seine Bücher über die Lutherzeit und die Goethezeit schon Bestseller waren, beweist Bruno Preisendörfer ein weiteres Mal, Geschichte kann sehr unterhaltsam sein. Und darüber sprechen wir heute Abend. Bruno Preisendörfer ist mein Gast in der kommenden Stunde SWR 2 Tandem. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Staubtrocken und zahlenlastig, das ist Geschichte oftmals in der Schule. Musik wiederum war zumindest früher in erster Linie Musiktheorie. Wie war Ihr Verhältnis als Schüler zu diesen beiden Fächern?
Schwierig, weil da kann ich mich wirklich sehr genau erinnern, wir wurden sehr gequält mit so drei Klängen, die man dann irgendwie so umstellen muss, die Noten und so, und das konnte ich immer nicht, und dann wurden wir auch mit Bach halt gequält. Ich kann mich an einen Lehrer erinnern, der lief dann immer an der Tafel herum, ich sehe den Mann vor mir, so ein kleines, quecksilbriges Männchen, der sauste dann immer so an der Tafel auf und ab und rief immer: Einfalt in der Vielheit, Vielheit in der Einfalt. Also um die Bachsche Kompositionslehre so zusammenzufassen, natürlich mit Recht, aber das war für uns natürlich jetzt eher nicht so cool, wie die jungen Leute heute sagen würden, ja.
Und das Fach Geschichte, können Sie sich daran erinnern?
Ja, Geschichte war ich immer gut. Ich drücke mich mal drastisch aus, also in den Laberfächern habe ich immer brilliert.
Sie waren 10 Jahre lang Redakteur eines Stadtmagazins in Berlin. 2002 haben Sie Ihren ersten Roman veröffentlicht, aber die Belletristik, ja, hat Ihnen nicht so den ganz großen Erfolg beschert.
Ja, das würde jetzt vielleicht zu weit gehen, wenn ich die Einzelheiten sage. Das ist teilweise sehr schräg gelaufen. Also ich habe teilweise ordentliche Vorschüsse bekommen. Ich nenne jetzt mal vorsichtshalber keine Summen. Aber am Markt hatte ich aus verschiedenen Gründen dann jetzt nicht so das große Glück. Also es ist kein Bestseller herausgekommen bei meinen Romanen.
Aber die Sachbücher, die sind Bestseller. Da
ja,
kam dann der Erfolg.
Nicht alle, aber es gab ja vorher auch schon andere Sachen. Aber diese Zeitreisen, das trifft offenbar auch einen Nerv der Zeit. Und dann sind die ja einerseits wissenschaftlich haltbar. Das ist für mich sehr wichtig, dass sie also nicht irgendwie Anekdoten da nur erzählen, die halbgar sind, sondern das sind wissenschaftlich haltbare Werke, die aber halt ein erzählerisches Format haben und sich nicht aufhalten mit innerwissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Clou.
2015 die Reise in die Goethezeit, ein Jahr später die Reise in die Lutherzeit. Mehr als 150.000 Mal haben sich diese Bücher verkauft. Haben Sie da im Vorfeld mit diesem Erfolg gerechnet?
Nein. Das muss man ganz klar so sagen. Also das erste war ja das Goethe-Zeitbuch. Ich hatte einen halbwegs ordentlichen Vorschuss, was für freilaufende Autoren immer wichtig ist, weil man muss ja seine Schreibzeit finanzieren, vorfinanzieren sozusagen. Und wir haben gehofft, wir heißt der Verleger und der Verlag und ich, dass wir da also mit der schwarzen Null plus etwas herauskommen, dass das dann so ein Erfolg wird. Das war nicht geplant, damit haben wir nicht gerechnet. Wir haben uns natürlich wahnsinnig darüber gefreut, auch ich, weil meine literarische Kriegskasse dadurch ein bisschen gefüllt wurde, was eben wichtig ist. Also es war eine Überraschung.
Händel in London, Telemann in Hamburg, Vivaldi in Venedig, Bach in Leipzig, sie alle waren Zeitgenossen, ihr Werk wirkt bis heute. Als die Musik in Deutschland spielte, so heißt das jüngste Buch meines heutigen Gasts, Bruno Preisendörfer, und er erzählt wissenschaftlich fundiert, aber äußerst unterhaltsam über die Zeit des Barock. Herr Preisendörfer, hätte es damals Charts oder Hitparaden gegeben? Wer hätte die eigentlich angeführt?
Sicherlich nicht Bach, sondern halt so Leute wie Händel. Also es gab natürlich keine Charts jetzt, aber es gab schon Rangstufen. Die haben sich oft dann an den Honoraren bemerkbar gemacht und an den Zuschauerzahlen. Also man hat Quoten gemessen. Die Quote hat man dadurch gemessen, ist mein Theater voll oder ist mein Theater nicht voll. Und in London gab es mehrere Theater. Und wenn dann dein Theater leer bleibt, dann sagst du, was mache ich denn jetzt? Und Händel hat sich dann überlegt, was mache ich denn jetzt? Also dieser ganze Vorgang später, dieser Übergang zu den Oratorien, das war natürlich eine innermusikalische Weiterentwicklung, also von den Opern zu den Oratorien, aber das war auch eine Antwort auf seine bis nahezu zur Insolvenz führenden Niedergang seines Theaters. Ich muss mir was ausdenken, also mache ich jetzt Oratorien. Also man hat immer sehr stark auf das Publikum achten müssen, besonders dann, wenn man in großen Städten für ein bürgerliches Publikum gearbeitet hat und nicht am Hof. Am Hof, solange der Fürst gnädig war, war man saturiert. Aber auf dem Markt, den es damals gab, musste man sich eben um die Begeisterung des Publikums kümmern.
War das auch der Grund, warum Telemann so viel geschrieben hat?
Ja, Telemann war natürlich sehr, sehr, sehr fleißig. Das wird ihm oft vorgeworfen, finde ich ein bisschen ungerecht. Bach hat auch unendlich viel geschrieben. Ich glaube, 16.000 Minuten Musik hat Bach komponiert. Von den Sachen, die überliefert sind. Viele Kantaten sind ja gar nicht überliefert. Aber sei es drum. Natürlich musste Telemann seine Auftraggeber befriedigen. Er musste seine Theater befriedigen. Er musste die Konzertagenturen gewissermaßen, die dann in öffentlichen Spielstätten tätig waren, befriedigen. Dann hat man sich auch mal wiederholt und hat auch mal alte Sachen wieder recycelt, was Bach auch getan hat, was Händel getan hat, was alle getan hat, weil die Ausschüsse, also nicht die Ausschüsse im Sinne von Minderware, sondern der Ausstoß, der war bei allen damaligen Produzenten riesig.
Aber Telemann war damals zum Beispiel populärer als Bach. Heute ist es umgekehrt. Warum ist das so?
Ja, Bach ist heute, und sicherlich auch mit Recht, die absolute musikalische Übergröße. Man sagt dann vielleicht, also unter den professionellen Musikern, naja, ich bin jetzt nicht der große Fan, gibt es auch, aber ich habe noch nie jemanden gehört, der was von Musik versteht, der sagt, Bach ist
überbewertet.
Das ist alles außer Frage. Damals war Bach eine Provinzfigur in Leipzig. Hoch angesehen, sehr gut bezahlt, aber im internationalen Maßstab eine Provinzfigur. Der Star war Händel. Gleicher Jahrgang, 1685, beide geboren. Händel in London war ein europäischer Star. Und Telemann war sozusagen dazwischen. Der Telemann war der Deutsche, sehr, sehr umtriebig, der deutsche Meister. Ja? Und heute hat sich das umgekehrt. Also selbst Händel wird höher gehandelt heute als Telemann, aber nicht auf einer Stufe mit Bach, weil Bach ist eine ranglose Übergröße. Mhm. Also da ist vielleicht noch Mozart in Reichweite, ja? Aber noch nicht mal mehr Beethoven.
Telemann, so habe ich in Ihrem Buch erfahren, hätte beinahe Bach den Job als Thomaskantor abgeluchst.
Ja, also viele von den Meistern waren an den Orten, an denen sie gebunden waren, auf längere Sicht unzufrieden. Sei es aus finanziellen Gründen, sei es, weil sie sich herumreisen mussten mit ihren Vorgesetzten, mit der Obrigkeit. Das war auch bei Telemann so. Und Telemann wollte weg aus Hamburg. Und dann wurde eben diese Thomas-Kantor-Ratsstelle ausgeschrieben, weil der Inhaber bis dahin verstorben war. Und der Telemann war früher schon mal als junger Mann in Leipzig. Und man kannte den Telemann. Und der Telemann hatte sich dann da auf diese Stelle beworben.
Aber geworden ist es Bach.
Ja, aber Telemann hat die Stelle bekommen. Und dann sind aber die Hamburger Ratsherren aufgewacht und haben gedacht, Leipzig in allen Ehren, aber unsere mächtige Handelsstadt Hamburg kann nicht den Mann hier an die Leipziger verlieren. Und dann ist das passiert, was Telemann auch geplant hatte. Man hat sein Honorar, sein Gehalt kräftig erhöht. Und dann ist er in Hamburg geblieben und dann war einer der Nachfolger, der das dann auch geworden ist, war dann Bach. Mhm. Aber es war noch einer dazwischen, das würde jetzt zu weit führen, weil es Bach war dritte Wahl. Nicht nur zweite, sondern dritte Wahl.
In Ihrem Buch erfahren wir außerdem, dass die Hamburger ein zweites Mal sehr großzügig waren mit Telemann, nämlich als seine spielsüchtige zweite Ehefrau ihm abgehauen ist, haben sie gespendet, damit er die Schulden bezahlen kann.
Ja.
Das klingt nach einem Lotterleben.
Ja, von der Frau. Ja, der Telemann war, glaube ich, recht ordentlich und diese Ehe war immer unglücklich eigentlich. Und dann ist das halt so entgleist gewissermaßen und dann haben eben Hamburger Bürger gesammelt, damit die Sache da bereinigt werden kann.
Mhm. Bach dagegen hat, glaube ich, ganz anders gelebt.
Ja, Bach musste ja sehr diszipliniert leben. Mit seinen Aufgaben, manchen hat er sich ja entzogen, also diese Schulmeisterrolle, die er eigentlich auch hatte, die hat er gehasst. Latein konnte er gar nicht, was aber eigentlich auch zu seinen Verpflichtungen hätte gehören sollen. Das hat er dann outgesourced an einen extra bezahlten Lateinlehrer und so weiter. Und dann immer diese Schulbuben um sich herum. Das ist natürlich dann auch kein Spaß. Man fragt sich sowieso, wie dieser Mensch diese ungeheuer geistig vertieften und transzendent ausgreifenden Werke schaffen konnte bei dem Trubel um ihn herum, auch in der eigenen Familie. Der hatte ja Kinder um sich herum. Mhm. Der hat ja nicht in seiner Studierstube gesessen, hat in aller Ruhe da vor sich hin komponiert in einem schalldichten Studio, sondern da war Krach, Lärm die ganze Zeit, tohuwabohu.
Ein Stück von Bach, was wir gleich hören möchten, ist weltliche Musik, die Kaffeekantate. Ja. Ein vertontes Gedicht, sagen wir mal, über das bürgerliche Leben in Leipzig.
Ja, es geht um das Kaffeetrinken.
Also es geht
um die Kaffeesucht, um es genau zu sagen, um die Kaffeesucht der Frauenzimmer. Das war sprichwörtlich. Kaffeeschwester war so ein stehender Ausdruck. Ja, also für die Damen, die halt von ihrem Suchtmittel da nicht lassen konnten. Und die Kantate erzählt halt die Geschichte wie der Schlendrian. Das ist ein Bass. Das ist der Papa von dem Liesken. Das ist seine Tochter, die halt dauernd Kaffee trinkt und der will endlich, dass das Liesken, also ein Kind von Bach hieß übrigens auch Liesken, aber egal, dass die da von ihrem Kaffee lässt und bedroht sie dann mit allen möglichen Sachen. Also er sagt, du bekommst kein Band mehr, also kein Schmuckband für die Kleider und du darfst nicht mehr aus dem Fenster gucken und lauter so Sachen. Und sie sagt, ach ja, kannst du alles machen, nur lass mir meinen Kaffee. Ja.
Also Kaffee waren die Alkopops des 18. Jahrhunderts.
Ja, aber wie gesagt, da gibt es Bücher über die Kaffeesucht und immer kapriziert und natürlich auch nicht zu Unrecht auf die Frauen. Weil die Männer, die hatten es dann halt mit Bier und Wein und im schlimmsten Fall mit Schnaps und die Frauen haben sich halt an den Kaffee gehalten. Also im Bürgertum. Die untersten Schichten konnten den Kaffee nicht bezahlen. Das war ja eine Kolonialware. Die ist ja hier nicht auf den Bäumen gewachsen. Die musste ja importiert werden.
Wir hören das Stück und reden gleich noch weiter über die Barockzeit, über die mein Gast Bruno Preisendörfer ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben hat.
Nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei, hunderttausend Hudelei, hunderttausend Hudelei. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei. Was ich immer alle Tage meiner Tochter Lieschen sage, geht ohne Frucht vorbei, geht ohne Frucht vorbei. Was ich meiner Tochter sage, geht ohne Frucht vorbei. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei? Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei? Hunderttausend Hudelei, hunderttausend Hudelei. Hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudelei, hunderttausend Hudelei.
Die Kaffeekantate von Johann Sebastian Bach, ausgewählt von unserem heutigen Tandemgast, dem Autoren Bruno Preisendörfer. Und nun kennen wir die Musik, Herr Preisendörfer, von Bach, auch von Händel, von Telemann, von Vivaldi heute sehr gut, wie wir meinen. Aber wie wurde sie damals gespielt? War das sehr unterschiedlich?
Ja, das war schon sehr unterschiedlich, weil heute sind das ja sozusagen feierliche Konzertveranstaltungen. Und damals waren Wirtshauskonzerte. Natürlich die Kaffeekantate nicht in der Kirche wie die geistlichen Kantate, sondern das waren Wirtshauskonzerte und dann wurden da Säle ausgestuhlt und dann war Trubel. Und dann wurde geplaudert und gelacht und die Pfeifen wurden angesteckt und die Gläser klirrten. Deshalb fängt ja diese Kaffeekantate fängt ja an mit einem Erzähler und der sagt, schweigt stille, plaudert nicht, wendet sich an das Publikum. Jetzt haltet mal die Klappe, es geht jetzt hier gleich los, wird eine Geschichte erzählt. Es wäre nicht nötig gewesen, wenn alle hier mucksmäuschenstill da sitzen. No, und dann geht eben diese Geschichte los um das Kaffee trinken und dann kommt halt der Herr Schlendrian, wie heißt der Vater, ran und singt dann, hat man nicht mit seinen Kindern hunderttausend Hudeleien, weil er halt der Ärger mit seinem Liesken hat und der will ihr alle möglichen Sachen verbieten und zum Schluss hat er mit der Drohung Erfolg, dass er sagt, so, du bekommst keinen Mann. Wenn du nicht aufhörst, jetzt Kaffee zu trinken, kümmere ich mich nicht, dass du unter die Haube kommst. Du bekommst keinen Mann. Und dann fängt sie an und knickt ein, aber nur scheinbar. Hm. Und dann singt sie, ach, ein Mann, ein Mann, ein Mann. Was für einen Kerl herzrührend ist, wenn dieser Sopran das singt. Aber damals war das eigentlich eine Lachnummer insofern, weil die Frauen durften ja in der Öffentlichkeit nicht singen. Also wurde das Liesken, ach, ein Mann, ein Mann, ein Mann, von einem falsettierenden Studenten gesungen. Das war natürlich ein Kracher. Ja, also das führt man heute so nicht mehr auf, natürlich.
Also das war schon sehr unterhaltsam dann in den Kaffeehäusern.
Überaus unterhaltsam, ja.
Sie schreiben nicht nur über die Musik in der Barockzeit, sondern auch und vor allen Dingen über vieles Alltägliches, über die Mode, die Kriege, die Krankheiten, das Familienleben, die Feste und auch über die Fortschritte in diesen Jahrzehnten. Welche großen Errungenschaften verdanken wir der Barockzeit außer der Musik?
Es gab eine Reihe von Fortschritten, also zum Beispiel die Philosophie vielleicht nicht, aber die Mathematik und die Rechenmaschinen von dem Leibniz, so eine Vorform des Computers. Was auch eine sehr interessante Geschichte ist, weil er hat diese Maschine ja konstruiert und die haben nicht funktioniert zu seiner Zeit, weil die Feinmechanik nicht präzise genug war. Und die ersten funktionierenden Maschinen wurden Anfang des 20. Jahrhunderts erst nachgebaut und es hat funktioniert. Also das Konzept, die Idee hat gestimmt, nur die Umsetzung war nicht möglich. Oder die lexikalische Erfassung der Welt. Man hat riesige Lexika zusammengestellt mit einem gigantischen organisatorischen Aufwand. Es war ja nicht so, dass man das alles in den Computer tippt. Das musste ja mit Hand und Tinte geschrieben werden.
Und man musste hinreisen,
ja. Und dann, wie die dann vertrieben wurden, diese Bücher. Oder das Porzellan. Diese berühmte Sache mit dem Böttger Porzellan, dem Meißner Porzellan dann später. Da waren so Grenzgebiete. Man wusste nicht, sind das Chemiker oder sind das Zauberkünstler? Also Alchemisten, steckt ja die Chemie schon drin im Alchemisten. Das war so noch nicht so getrennt wie heute. Und die haben dann, der Böttger zum Beispiel hat immer gesagt, ich kann Gold machen. Und dann wurde der inhaftiert und es wurde ihm gedroht, rüber ab, wenn du jetzt nicht endlich Gold machst. Und dann hat er rumgearbeitet. Also ich verkürze die Geschichte jetzt ein bisschen. Und dann kam halt das Porzellan heraus, das weiße Gold. Oder ein Fortschritt war auch, dass die ersten Frauen zugelassen wurden zu höherer Bildung, sprich zur Universität oder sogar zur Promotion. Dorothea Erxleben ist so ein Name. Und so gab es eine ganze Reihe von exemplarischen Fortschritten, die dann oft wieder verzögert wurden. Gab es wieder Rückfälle, aber das ist eben die Situation.
Und die dunklen Seiten verschweigen Sie natürlich auch nicht, als da wäre der Sklavenhandel, die Kolonien, die brutalen Rekrutierungen in die Armeen und auch immer wieder der Antisemitismus. Hätten Sie denn gerne in dieser Zeit gelebt?
Auf gar keinen Fall. Da muss ich nicht lange überlegen. Auf gar keinen Fall. Wir in unserer westeuropäischen Sicherheit können uns nicht vorstellen, was das für eine Zeit war. Es war sehr gewalttätig und man war auch preisgegeben, besonders wenn man keine Macht hatte. An wen wende ich mich denn? Heute wende ich mich an die Polizei oder statt der Anzeige, wenn ich angegriffen werde oder für ein Gerichtsverfahren. Das war damals ja alles so in der Form gar nicht möglich. Da herrschte Willkür in vielen Bereichen der Machtausübung. Und auch untereinander war immer wieder Interessenkampf. Manchmal geregelt, aber sehr oft auch ungeregelt. Also und von den medizinischen und hygienischen und alltäglichen Lebensbedingungen gar nicht erst zu reden. Wasser, die Leute haben Dünnbier getrunken. Warum haben sie Dünnbier getrunken? Weil das Wasser verarbeitet war und mal durchgekocht war, weil das normale Wasser konnte man eigentlich nicht trinken.
War verkeimt.
Ja, verkeimt. Also um das Mindeste zu sagen, verkeimt. Also Pest und Cholera, ja.
Also war man zwangsläufig dem Alkoholgenuss?
Ja, das war Dünnbier. Also das weiß nicht, ist 9% wie heute ein Bier oder 5%, weiß ich jetzt gar nicht. Das war halt, aber es hatte Alkohol. Das haben die Leute getrunken, auch die Kinder. Ja.
Was fasziniert Sie an der Zeit, in der Bach gelebt hat? Also an der Epoche, die wir Barock nennen. Ich weiß jetzt gar nicht, das kann man gar nicht so genau sagen, dass es das Barock ist. Aber dass Sie darüber, über diese Zeit ein Buch schreiben wollten.
Es ist ja eine Übergangszeit und gleichzeitig hat sie etwas sehr Eigenes und natürlich Barock hat man immer die Schlösser vor Augen und den überladenen Schmuck, aber das ist, die Zeit ist ja sehr, sehr viel breiter. Die besteht ja nicht nur aus Schlössern und Kirchen. Dass es eine Übergangszeit war und aber eine Übergangszeit, die sehr, 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 kann ich nur betonen, sehr vieles hat, was für uns heute immer noch relevant ist. Also die Musik, klar, versteht sich von selbst, aber auch, ich habe Leibniz schon erwähnt, also Leibniz gilt als der Entwickler dieser binären Methode. Wir wissen, ohne binäre Methode keine Computer. Leibniz wusste natürlich nicht, wohin das führen würde, aber trotzdem, es gehört in dieser Zeit. Oder eben das lexikalische Wissen. Das sind alles Sachen, die grundlegend waren für die nachfolgende Zeit. Und auch die Frühaufklärung ragt ja in das Barock herein. Die ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die Aufklärung und dann später die Klassik à la Goethe und Schiller ist ja herausgewachsen aus dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert, also genau aus der Zeit Bachs.
Ich habe ja selten ein Sachbuch gelesen, also ein Geschichtsbuch, das so unterhaltsam war. Sie schreiben reflektierend, erzählerisch, trotzdem komplex und sachlich fundiert. Das ist sicherlich auch der Grund, wir haben da vorhin schon gesprochen, warum die Bücher so wahnsinnig erfolgreich waren, die beiden Vorgänger über Goethe und Luther. Haben Sie, ich sag mal, einen sich selbst gesetzten Bildungsauftrag?
Nein, überhaupt nicht. Also natürlich wenden sich diese Bücher an ein bildungsbürgerliches Publikum. Es wäre wirklich unaufrichtig, das abzuleugnen. Und es wendet sich auch an bildungsbürgerliches Publikum, was jetzt nicht gerade 30 ist und wahrscheinlich auch nicht 40, sondern eher älter. So, aber ich will nicht belehren. Ich habe keine Botschaft und ich habe auch kein sozusagen pädagogisches oder moralisches Anliegen, sondern ich möchte verstehen. Und ich möchte die Zeit in ihrer Komplexität verstehen, ohne es unnötig theoretisch zu verkomplizieren. Und ich habe aber trotzdem auch meine Vorlieben und ich habe auch politische und historische Wertungen, die ich zügle, aber die an manchen Stellen, wenn mir dann auch der Kragen platzt, auch zum Tragen kommen. Und diese Fassung, die sozusagen das Erzählerische hat und die sehr, sehr viel auf die Stimmen aus der Zeit heraus sich bezieht, das ist, glaube ich, das, was den erzählerischen Charme dieser historischen Werke ausmacht.
Die Nachweise von Zitaten und Quellenangaben im Anhang Ihres Buches, Herr Preisendörfer, erstrecken sich über fast 40 Seiten. Wie viele Stunden in der Bibliothek stecken in diesem Buch?
Oh, das weiß ich nicht. Gott sei Dank. Vor allen Dingen, wenn man das vorher weiß, dann ist man so erschrocken, dass man erst gar nicht anfängt. Weil das ist ja eine Lawine, ja. Das wird ja dann immer mehr und dann muss man da noch und da noch und da noch. Zum Glück ist ja vieles auch dann digitalisiert heute. Was man dann am Schirm lesen kann, obwohl ich das hasse, am Schirm zu lesen, aber das geht nicht anders.
Ja. Und Sie hassen auch quer zu lesen?
Ja, also dieses Abscannen von Texten, also dafür bin ich zu sehr, auch Literat vielleicht, dass man Worte ja schmecken muss, aber sei es drum. Natürlich ist es auch eine Fleißarbeit und vor allen Dingen muss man immer, darf man sich in dem Gestrüpp der Texte nicht verlieren und man muss ein Gespür davon haben, aus was man was machen kann und wie man was verknüpfen kann, sonst habe ich ja eine unbewältigbare Fülle von Material.
Wie gehen Sie denn vor? Sammeln Sie erst und gucken dann, was Sie verwenden können?
Ja, ich lese sehr viel natürlich und dann baue ich mir eine Struktur auf, die meistens dann schon relativ, natürlich gibt es immer Veränderungen und es wird dann nochmal umgestellt, aber das Hauptgerippe steht dann und an dem arbeite ich dann entlang und ich träume auch viel. Also ich habe halt bei diesem Berufsbild, dem ich entspreche, habe ich das Vergnügen, sagen zu können, wenn ich auf dem Sofa liege, dass ich arbeite, weil ich dann halt träume. Und das ist aber auch wichtig. Man muss dann auch ein bisschen spielen und muss sich ein bisschen Zeit lassen und auch viel eben träumen und denken. Wenn dann im Kopf das Signal kommt, dann geht das eigentlich recht schnell, wenn ich dann schreibe, ja.
Sie haben sich ja vor allem für das alltägliche Leben in der Barockzeit interessiert. Wo findet man Quellen dazu?
Also ich kann jetzt nicht behaupten, das wäre auch nicht möglich, dass ich jetzt für alle Felder die moderne Forschungsliteratur beherrsche. Das ist nicht möglich. Ja. Aber wenn ich da über die Hebammen zum Beispiel schreibe in dem Buch, über die Hebammenkunst, dann muss man sich schon auf die Suche begeben und die Fachliteratur konsultieren.
Und es gibt Fachliteratur auch aus der Zeit?
Es gibt medizinhistorische Darstellungen und dann hat man die Namen und dann geht man den Namen nach und dann sucht man die Texte, also diese eine Hebamme, die Justine Siegemund, die ja so einen berühmten Griff hat, um ein Kind zu drehen im Mutterleib, die hat ja Bücher geschrieben. Und dann sucht man halt die Sachen dann auf, entweder in der Bibliothek oder als Digitalisat und liest die nach. Und das habe ich auch ganz gelesen, also das sind faszinierende Texte.
Das ist eine richtige Detektivarbeit.
Ja, das ist mitunter Detektivarbeit und man darf auch nicht alles glauben. Man muss ein Gespür haben für Realitäten und für Quellenkritik. Also auch damals wurde schon viel kolportiert, ja, also auch gerade bei den Zahlen. Da muss man halt auch mal dann ein Gegenstück lesen von jemand, der das ein bisschen anders sieht. Also diese Hebammen zum Beispiel, die wurden ja auch befehdet von den Ärzten, weil das natürlich eine Konkurrenzsituation war. Das artet mitunter aus, dass man für einen Abschnitt viel länger braucht wie für ein ganzes Kapitel, weil das dann schwieriger wird als ursprünglich vorhergesehen.
Ja. Sie haben Quellen zusammengesucht, wie Ehen angebahnt wurden, wie in der Küche gekocht wurde. Worüber haben Sie denn eigentlich nichts gefunden?
Das ist eigentlich eine ganz interessante Frage. Über viele einfachen Handlungen im Alltag findet man manchmal gar nichts. Und zwar einfachen Handlungen im Alltag in den untersten Schichten. Also wie lebt eine Magd?
Das hat nie jemand aufgeschrieben.
Genau, die Magd selber konnte gar nicht schreiben und das hat niemand aufgeschrieben. Und selbst bei dramatischen Fällen, also ich wähle jetzt bewusst ein dramatisches Beispiel, eine Magd wenn die nicht aufpasst und bekommt von einem Knecht, mit dem sie im Heu war, ein Kind, das kann ihre Existenz vernichten, weil sie vom Hof gejagt wird. Also was macht die Magd? Sie versucht, das Kind loszuwerden. Geht zu einer alten Hexe, in Anführungszeichen, lässt sich ein Kräutlein oder noch schlimmere Dinge, so. Und dann geht das schief. Und dann wird diese Magd vor Gericht gestellt. Wegen Kindsmordes. Und dann habe ich Dokumente. Sonst habe ich gar keine Dokumente. Aber in diesem Fall sind die Dokumente Obrigkeitsdokumente. Ja, also dann habe ich nicht die Stimme der Magd, sondern ich habe nur, was andere über die Magd sagen. Und da muss dann die Quellenkritik ansetzen. Da muss man andere Beispiele heranziehen, um da so ein Puzzle für das Landleben, nur als Beispiel, zusammenzusetzen. In den Oberschichten gibt es oft authentische Ego-Dokumente, wie die Forschung heute sagt. Also autobiografische Dokumente, aber nicht in der Unterschicht. Hm.
Was hat Sie während Ihrer Recherchen überrascht oder erstaunt?
Das Gefälle zwischen der hohen geistigen Produktivität und künstlerischen Produktivität, also sei es die Musik, sei es die Philosophie, sei es auch die literarischen Werke, und dem doch mitunter elenden Leben von, sagen wir, 75 oder eher 80% der Bevölkerung.
Was die anderen 20% auch nicht gejuckt hat.
Ja, nicht gejuckt hat, die konnten auch nichts dran ändern. Und im Gegenteil, es war ja so, dass man, das wurde auch offen ausgesprochen von manchen, die sagen, es müssen 80% darben und ein elendes Leben führen, damit 20% sich um die Kultur kümmern können. Ja, teilweise wird das von Philosophen expressis verbis dargestellt, also ich kriege da Gänsehaut.
Hätten wir die Musik von Bach und Händel nicht, wenn nicht 80% im Elend gelebt
hätten? Ja, dann hätten wir keine Schlösser, weil wer baut denn die Schlösser? Wer erwirtschaftet denn das Material und die Künstler? Und also zum Beispiel in August der Starke in Dresden, der hat gigantische Summen ausgegeben für Schmuck und Bilder und Zeugs und auch für die Musik und hat teilweise da beim Zwinger, hat er die Arbeiter nicht bezahlt. Ja, deshalb ist es auch gut, dass es sowas, also ich will jetzt nicht zu weit gehen, das gibt die Sendung auch nicht her, aber deshalb ist es gut, wenn es ab und zu mal eine Revolution gibt, damit das nicht übertrieben wird mit dieser Art von erbarmungsloser Ausbeutung.
Sie schreiben in Ihrem Buch, beziehungsweise gestehen schon ziemlich am Anfang, dass Sie gar keine Noten lesen können, aber sehr fasziniert sind von Musik. Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben, vor allen Dingen die Musik aus der Zeit des Barock?
Ja, ganz wichtig. Das ist jetzt sozusagen Verrat an meiner eigenen Zunft, der Schriftstellerei. Musik ist für mich die größte der Künste. Und ich könnte ohne Musik nicht leben. Ich höre auch relativ viel Musik. Ich höre nie Hintergrundmusik. Wenn ich Musik höre, höre ich Musik. Meistens im Liegen. Aber das ist auch wichtig, ich schreibe das in dem Buch ja selber, ich kann eben keine Noten lesen. Das heißt, in dem Buch geht es nicht um die ästhetische, um die innere ästhetische Struktur. Von Musik geht es nicht, weil dem fühle ich mich nicht gewachsen. Da gibt es wunderbare Bücher, das braucht man nicht von mir zu haben, weil ich das nicht geben kann. Es geht um das, was Musik im Alltag mit den Menschen macht und was die Menschen im Alltag mit der Musik machen. Das ist das Thema, aber nicht die innere Struktur der Musik.
Nehmen wir noch ein Stück, über das Sie auch schreiben in dem Buch, nämlich das Dettinger Tedeum von Georg Friedrich Händel. Zu diesem Stück haben Sie eine ganz persönliche Geschichte.
Ja, das Dettinger Tedeum heißt ja deshalb Dettinger Tedeum, weil im österreichischen Erfolgekrieg, egal, also 1743, war bei Dettingen eine Schlacht. Also auf der einen Seite englische Truppen, britische Truppen, Händel, London, und auf der anderen Seite Franzosen und so weiter. Und diese Schlacht hat der englische König gewonnen, und deshalb hat dann der Händel als Auftragswerk dieses Dettinger Tedeum geschrieben. Und Dettingen ist das Nachbarort von meinem Geburtsort Kleinostheim. Beide am Main. Und da gibt es eine Flur, also Äcker, die heißen heute noch Heiser Acker. Angeblich deshalb, weil da diese heiße Schlacht stattgefunden hat. Und dann geht die Sage, dass da gibt es einen Wald, der heißt Lindichwald, dass in diesem Lindichwald ein Schatz vergraben ist. Von den fliehenden Franzosen, die haben da ihren Münzschatz vergraben. Und der wurde nie gefunden. Der Schatz wurde bewacht von einem Gespenst, das Gespenst vom Lindichwald. So hat mir das meine Mutter in meiner Kindheit erzählt. Und das war sehr gefährlich, weil die Sache war so, der Schatz war eigentlich nur nachts zu finden. Aber nachts nach dem Schatz zu suchen war deshalb gefährlich, weil dann das Gespenst den Leuten, die da Schatz graben wollten, auf den Rücken gesprungen ist und hat die dann ins Dorf zurückgeritten, sozusagen. Also das hat sich dann keiner getraut. Und tagsüber, also als Kind, bin ich dann da rum und habe mir dann so ein Magnetdings da gebastelt und habe da versucht, den Schatz zu finden, da als Zehnjähriger oder so, erfolglos. Also der Schatz liegt da immer noch. Das Gespenst ist inzwischen verstorben, weil wenn keiner mehr an Gespenster glaubt, dann starben eben die Gespenster. Aber wenn jemand Lust hat, nach Kleinostheim, Dellingen zu fahren und auf dem Heiser Acker nach dem Lindischatz zu suchen, also vielleicht gibt es noch eine Chance.
Das Dettinger Tedeum von Georg Friedrich Händel, ausgewählt von meinem heutigen Gast Bruno Preisendörfer, von dem gerade ein neues Buch erschienen ist, Als die Musik in Deutschland spielte, Reise in die Bachzeit. Es ist nicht das erste Buch, mit dem Sie Ihre Leser auf eine Zeitreise mitnehmen. Da haben wir schon erwähnt, das Buch über die Goethezeit, das ist vor 4 Jahren rausgekommen. Das Buch über die Lutherzeit vor 3 Jahren. Im vergangenen Jahr gab es dann auch noch ein Buch über die Veränderung von 1950 bis heute, was Sie geschrieben haben. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht schreiben? Bleibt da überhaupt noch Zeit?
Na, schlafen, Musik hören, mich mit meiner Frau unterhalten, spazieren gehen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Tag und Nacht am Schreibtisch sitze. Ich weiß, dass das irgendwie sehr unschaffbar aussieht.
Es klingt nach einer puritanischen Arbeitsauffassung.
Ja, nee, aber es ist so, wissen Sie, solche Bücher, da setzt man sich nicht hin und sagt so, jetzt schreibe ich mal in 2 oder 3 Jahren so ein Buch. Also mit der Lutherzeit habe ich mich 20 Jahre beschäftigt. mit der Goethezeit. Also ich bin magistrierter Germanist. Ich habe schon über Karl Philipp Moritz, ein Zeitgenosse Goethes, habe ich meine Magisterarbeit geschrieben. Meine Doktorarbeit, an der ich 10 Jahre geschrieben habe, berufsbegleitend, damals als ich bei Zitti war. Meine Doktorarbeit spielt im friderizianischen Preußen. Da ist also sehr, sehr viel Schatzbildnerisches gewesen während meines ganzen intellektuellen Lebens. Und aus dem heraus kann man dann solche Bücher schreiben.
Ihre Aufgabe in den kommenden Wochen wird Reisen sein. Als die Musik in Deutschland spielte, ist am 12. September erschienen. Und natürlich gehen Sie damit auf Lesereise. Freuen Sie sich eigentlich darauf, Ihr Publikum, Ihre Leser dann auch persönlich kennenzulernen?
Ja, also die Lesereisen selber mache ich nicht gerne, weil das wahnsinnig anstrengend ist. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und jede Nacht im anderen Hotelzimmer geht mir total, Sie wissen schon wohin. Aber mit den Leuten gehe ich sehr gerne um, weil die Leute oft sehr, also auch schon wirklich kluge, aufmerksame Zuhörer sind und ich habe da eigentlich noch nie eine komische Erfahrung gemacht, selbst wenn es Kritik gibt oder so und ich mag das sehr, also ich mag das wirklich sehr.
Wer sitzt bei Ihren Lesungen im Publikum? Sind das die Leser, die Sie sich beim Schreiben auch vorgestellt haben?
Ich stelle mir beim Schreiben keine Leser vor, sondern ich schreibe einfach so, wie also nicht wie mir der Schnabel gewachsen ist, es sind ja geformte Texte, aber so wie es die Sachlage und der Gegenstand erfordert, diskursiv, erzählend. Da stelle ich mir nicht vor, der Leser ist jetzt 30 und die nächste Leserin ist dann 45.
Aber Sie haben in einem anderen Interview mal gesagt, der typische Leser ist ein Studienrat.
Ja, das ist
der aber den stellen Sie sich nicht beim Schreiben
nein,
vor.
Nein. Der Studienrat steht natürlich nur als Metapher für ein bildungsbürgerliches Publikum. Natürlich ist es ein bildungsbürgerliches Publikum, was diese Bücher liest. Also, und auch eben ein älteres. Und bei den Lesungen ist es schon auch so, da junge Menschen, aus meiner Perspektive, ist alles, was unter 30 ist, sowieso noch naseweiß. Die zähle ich an eine Hand ab. Selbst wenn da 100 Leute vor mir sitzen, dann sind das ganz wenige Menschen unter 30. Das ist dann schon eher älteres Semester, wenn man so sagen pflegt. Ja.
Was für Fragen kommen vom Publikum?
Naja, manche so ähnliche, wie Sie sie gestellt haben und nach der Arbeitsweise. Und dann hängt es auch vom Thema ab. Beim Luther-Buch, damit war ich ja sehr viel unterwegs, 2017 im Reformationsjahr. Da wurde natürlich dann auch über die Reformation debattiert, über die Person Luthers mit seiner frauenfeindlichen Haltung oder sein Antisemitismus. Solche Fragen kamen bei Goethe natürlich nicht, weil das da nicht so eine Figur ist. Bei Bach wird das so auch nicht passieren. Da geht es halt um die Musik und uns waren oft auch dann Detailfragen nochmal gestellt, wie die Einzelheiten waren, also in was die Leute halt gerade speziell dann interessiert, sei es Medizin oder eben der Alltag oder ja.
Ich hätte mir ja noch eine CD zum Buch gewünscht, dass man immer dann, wenn es um die Stücke geht, auch die Musik, die passende, dazu hören könnte.
Ja, das ist natürlich, das hätte ich mir auch gewünscht. Es gibt ja ein Hörbuch, also das ganze Buch wird, ich glaube, dauert irgendwie, glaube ich, 14 Stunden, wunderbar vorgelesen. Aber ich hatte den Wunsch geäußert, dass man dann wenigstens im Hörbuch die Musik, der Teile Musik einspielt, aber das ist ökonomisch nicht machbar.
Da braucht man die Lizenzen.
Da braucht man die Lizenzen und dann muss es produziert werden. Also das ist unrealistisch, ja. Leider.
Aber jeder, der es liest, sollte sich auf jeden Fall mal zwischendurch dann auch nochmal die Musik anhören, ist mein Tipp an dieser Stelle.
Ja, kann man ja, genau.
In welche Zeit würden Sie noch gerne reisen?
Ja, eine Reise mache ich noch, an der schreibe ich gerade.
Wo geht's hin?
Bismarckzeit. Also 19. Jahrhundert. Das ist dann aber auch die letzte. Aber Bismarck ist, ne, wir hatten ja die Reihe Luther, Bach, Goethe und die auch so eine deutsche Projektionsfigur, deutsche Einheit natürlich. 1871 ist Bismarck, was eine außerordentlich dramatische, hochspannende Zeit ist. Also durch Erfindung und Verbreitung der Eisenbahn. Oder wer Bismarck sagt, muss auch Bebel sagen. Ja, also eine aufkommende Arbeiterbewegung, die heute am Ende der SPD, die arme SPD, aber wir wollen jetzt hier nicht politisieren. Ja, die Zeit, in der die SPD sozusagen entstanden und groß geworden ist. Also eine überaus spannende Zeit und eben da sozusagen nochmal so eine, ja, so eine deutsche, eiserne Kanzlerfigur.
Daran arbeiten Sie gerade? Wie gestaltet sich die Recherche? Einfacher oder schwieriger?
Nein, das ist sehr, also es ist in vielen Dingen einfacher. Im Lutherzeitbuch war es zum Beispiel so, das war in der Frühphase des Buchdruckes. Und alles, was da gedruckt ist, ist wahnsinnig kostbar. Und das kommt man ja gar nicht ohne weiteres an. Im 19. Jahrhundert ist es so, da wurde unendlich viel geschrieben und unendlich dick. Ja, also wenn ich Romane lese, also weiß man ja auch von Balzac oder von Zola in Frankreich oder von den Russen Dostojewski, Tolstoi oder von den Engländern Charles Dickens und so weiter, die haben alle wahnsinnig viel geschrieben. Nicht hunderte von Seiten, sondern tausende, buchstäblich tausende von Seiten. Oder auch die Memoiren von dem Bebel, 900 Seiten. Die Memoiren von dem Bismarck, 900 Seiten. Also irgendwie so schlanke Dinge mit 300 Seiten gibt's ja gar nicht. Also das ist alles wahnsinnig dick und das kostet viel Fleiß und auch manchmal viel Nerven. Und man muss manchmal auch geduldig sein. Also das ist so in der Form, da kommt noch einiges auf mich zu.
Also je weiter man in die Vergangenheit geht, desto schwieriger ist es überhaupt was zu finden. Und ja, je weiter man in der Neuzeit ist, dann muss man die Perlen in der Masse finden.
Ja.
Nun ist erstmal dieses neue Buch erschienen. Bismarck kommt dann ja erst noch. Jetzt die Bachzeit, als die Musik in Deutschland spielt, von Bruno Preisendörfer, der heute Abend mein Gast war in SWR 2 Tandem. Dieses Buch sei Ihnen auf jeden Fall ans Herz gelegt und ich danke Ihnen, Herr Preisendörfer, dass Sie da waren zum Gespräch.
Gerne, gerne.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Karin Meißner verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.